Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Einspruch gegen die Ernüchterung. 2013, jetzt suche ich gerade das Bild, das ist irgendwie abhanden gekommen, wurde eine Luxusvilla in Österreich versteigert oder besser gesagt verlost. Man hat Lose kaufen können zugunsten einer Stiftung und dann wurde irgendein Los gezogen und dieses Luxusanwesen wurde dann demjenigen gegeben. Hat unheimlich Aufsehen erregt, aber das war nur ein Teil von dieser Aktion, die Karl Rahneder durchgeführt hat. Karl Rahneder hat mit seinen Firmen Millionen verdient. Er war unendlich reich und hat dann beschlossen, ich gebe alles, was ich habe, in eine Stiftung und ich werde künftig von 1.000 Euro im Monat leben. Mehr brauche ich nicht mehr. Und so hat er Millionen in diese Stiftung gegeben, mit der Mikrokredite finanziert wurden, durch die Menschen in armen Ländern anfangen konnten, ihre eigene Existenz aufzubauen. Und als er gefragt wurde, warum er das tut, da kam dann diese Antwort von ihm in einer deutschen Zeitschrift: Bei meinen Reisen durch Südamerika habe ich wunderliche Erfahrungen gemacht, dass die meisten armen Menschen dort viel glücklicher sind als wir wohlhabenden Mitteleuropäer. Das ist doch etwas falsch. Die Werbung redet uns ein, dass wir nur glücklich sind, wenn wir Markenjeans kaufen und Häuser besitzen. Leider haben alle Menschen, die das anstreben, die Mundwinkel dort, wo die Frau Bundeskanzlerin sie auch hat. Könnt ihr euch noch an Angela Merkel erinnern? Ja, mit. Ne? Damals habe ich mir die Frage gestellt und stelle sie auch noch heute, was wirklich glücklich macht. Das Streben nach Reichtum und der Konsum offensichtlich nicht. Ein Mann, der Millionen besessen hat, der sagt, ich gebe alles weg, um glücklich zu werden. Eine ganz spannende Herausforderung. Interessant ist, das wird auch bestätigt durch eine Wissenschaft, die sich Happyologie nennt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals gehört habt, ihr lieben Abiturienten, wenn ihr nicht wisst, was ihr studieren sollt, Happyologie, Glücksforschung. Und dort hat man in größeren wissenschaftlichen Projekten festgestellt, dass mehr Besitz das Glück nicht steigert, sondern ab einem gewissen Level sogar das Glück schwindet. Und damit eine Illusion zerbrochen wird, die wir Menschen oft haben. Wenn ich das noch habe, dann bin ich glücklich. Und ich habe so gedacht, hätte ich von der Verlosung gehört von dem Haus, ich hätte mir ein Los gekauft. Vielleicht hätte ich auch zwei gekauft oder drei. Ja, man hat ja so diesen Gedanken, ja, wenn ich es habe, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich das erreicht habe, dann. Und man muss dann feststellen, dass dann immer so eine gewisse Ernüchterung einsetzt. Wenn so diese Glückshormone, der Rausch der Hormone abnimmt, jetzt habe ich es bekommen. Wisst ihr, wenn du das erste Mal mit dem Porsche fährst, dann ist das Wahnsinn. Wenn du das 100. Mal fährst, so what? Und wenn dich dann Ferrari überholt, dann ist es von dem ersten Mal komplett weg. Das war das Beispiel für Männer. Ihr lieben Frauen, wenn ihr euren Luxuskoffer habt, also Handtasche, in der unendlich viel reinpasst, von Prada, das erste Mal begeistert, das zweite Mal. Aber wenn man sie schon 5 Jahre trägt, dann muss irgendwann doch nochmal Louis Vuitton oder Hermes oder Aldi irgendwas Neues bringen. Ja, merkt ihr diese Grundhaltung? Man gewöhnt sich ganz, ganz schnell dran und dann kommt so diese Ernüchterung. Jetzt reden wir nur über Besitz, das geht auch für andere Dinge. Diese Sehnsucht, wenn sich endlich der Wunschpartner, die Wunschpartnerin eingestellt hat. Dann habe ich mein Glück gefunden. Und dann merkt man, der Wunschpartner schnarcht, macht Unordnung. Und auf einmal ist die Frage, soll es das jetzt das Glück gewesen sein? Oder oft, wenn endlich das Wunschkind kommt, dann ist das Glück der Erde vorhanden. Und dann merkt man, dass es oft unheimlich herausfordernd sein kann, Ernüchterung. Das ist so, ich kann noch viele andere Beispiele nennen, das was eigentlich für uns dann immer wieder diese Gefahr ist, dass man sich hier in falsche Dinge verrennt und sagt, wenn ich das habe, dann habe ich das Glück, dann habe ich Erfüllung, dann habe ich das, was mein Leben ausmachen soll, dieses Mehr, vielleicht nennen wir es Sinn, vielleicht nennen wir es Zufriedenheit, ja, egal mit welchem Wort wir es beschreiben, so dieses Mehr des Lebens. Das Mathematikgenie, der Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Blaise Pascal, hat einen kleinen Satz hinterlassen. Und er heißt, in jedem Menschen ist ein Abgrund, den kann man nur mit Gott füllen. Das war sein Ergebnis in der Betrachtung des Lebens. Und Pfarrer Alexander Gard, er hat es so treffend beschrieben, auch mit einem schönen Bild, wo er sagt, wir sind von unserem Schöpfer als Hohlwesen designt. Hohlwesen, das ist, was er jetzt bald wieder kauft, wenn er den Weihnachtsmann kauft. Innen hohl. Ja, wir sind Hohlwesen designt. Gott hat eine Leere in unser Herz gelegt, die nur er selbst füllen kann. In jedem Menschen ist eine große, tiefe Sehnsucht nach Gott angelegt. Manchmal, wenn wir einmal atemlos anhalten in unserem Run for Happiness, ahnen wir, dass es ein Glück gibt, das tiefer, reiner, echter, weiter, schöner, heller, klarer, vollkommener ist als die biochemischen Glückstaumel unseres Gehirns. Wisst ihr, diese Dinge, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, diese Dinge, die er uns geschenkt hat, das alles sind Gaben. Aber er sagt, da ist noch diese Sehnsucht, die ich in dein Leben hineingelegt habe und die kannst du nur mit mir füllen. Und die Gefahr für unser Leben ist, dass wir genau diese Erfüllung in Dingen suchen, die das nicht bieten. Und am Ende kommt es vielleicht zu dieser Ernüchterung, das, was ich mir als Leben vorgestellt habe, habe ich nicht gefunden. Aber ich glaube, das ist das Schlimmste, was ein Mensch am Ende sagen kann. Ich habe versucht, das Beste aus meinem Leben zu machen, aber da ist zu viel offen geblieben. Diese Erfüllung, diesen Sinn, irgendwo habe ich es nicht gefunden. Trotz allem, womit ich mein Leben ausgefüllt habe. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Wenn Gott sagt, am Ende meines Lebens, du hast dein Leben verlebt. Und das, wozu du geschaffen bist, hast du nicht gefunden. Hast du ausgeblendet und damit eigentlich eine Lebenspleite beschrieben. Und gegen diese Ernüchterung, ich habe es nicht gefunden, es hat sich nicht eingestellt, da erhebt Jesus genau diesen Einspruch. Und sagt, das soll nicht so sein. Das Leben ist ein einmaliges Geschenk Gottes. Und er erhebt diesen Einspruch in unser Leben und sagt, ich möchte euch wach machen. Und das tut er mit einer unheimlich provokanten Geschichte. Einer Geschichte, die er erzählt damals, als ein Mann zu ihm gekommen ist, sich beschwert hat über die geldgierige Mischpoke, also Verwandtschaft, und sagt, Jesus, setz den Grenzen. Und damit so dieses Streben, ja, ich will besitzen, weil ich dann zufrieden bin. Und dann steigt Jesus aus und sagt, ich erzähle euch jetzt all eine Geschichte. Und diese Geschichte lesen wir in Lukas 12. Da heißt es, und Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann die ganzen Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte für viele Jahre. Gönn dir Ruhe, iss, trink, genieß das Leben. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Wahrscheinlich haben viele diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, schon gehört. Und das, was er macht, ist hier einen Einspruch zu erheben, nämlich den Einspruch gegen ein idiotisches Leben. Wenn wir das mal anschauen, diese ganze, eigentlich hat doch der Mann vieles von dem, wonach man sich sehnt. Da heißt es, seine Felder hatten reiche Ernte getragen. Und er war ein reicher Grundbesitzer, so wie der beschrieben wird. Ja, das war kein Bauer, der so mit seinem kleinen Feld versucht, sich zu versorgen, sondern das war einer, der hat nicht gearbeitet, sondern für sich arbeiten lassen. Der hatte Scheunen, der hatte Grundbesitz, der konnte sich's leisten. Und dann wird beschrieben, dass dieser Wohlstand dann für ihn viele Möglichkeiten auch ermöglicht. Ja, einfach dann reiße ich die alten Scheunen ab, investiere in die Zukunft. Und als dieser Mensch mit diesem Reichtum als Grundbesitzer gehört er in die Oberschicht, in die soziale Elite des Landes. Also Jesus, er skizziert hier einen Mann, von dem man sagt, der hat's geschafft. Der muss nicht mehr fragen, was esse ich morgen. Und er war sehr erfolgreich. Die Felder, eine übermäßige Ernte, von der man gar nicht träumen wagte. Und dann klug kalkuliert und das Leben hat's noch gut mit ihm gemeint. Das Wetter hat gepasst und er konnte erleben, mit dieser Rekordernte wird das, was ich habe, nochmal vervielfacht. Das ist wie der Bauer am Stadtrand von München, dessen Ackerland auf einmal zum Bauland wird. Der sagt, die 10 Euro Land, was es vorher gekostet hat, ist ein Vielfaches. Und das Ganze ohne Geschmäckle. Kennt ihr, manchmal da starrt man Leute an und sagt, na, wie das wohl zugegangen ist, dass die zu dem Besitz gekommen sind? Ich habe es manchmal in Neukölln in Berlin gedacht, wenn du vor den Friseurläden bist, wo es dann scheint, gefühlt jedes zweite Haus ein Friseurladen ist, und da stehen Autos für 200.000 Euro vor der Tür. Da denkt man immer, wie haben es die gemacht? Ich werde auch Friseur. Damals im Orient galt der Erntesegen als die reinste Form des Gelderwerbs, weil der ohne Betrug war. Und er war erfolgreich, ohne Beigeschmack, abgesichert. Jetzt hast du Ruhe für viele Jahre. Du musst dir nicht mehr die Sorge machen, wie soll's gehen. Und zufrieden. Iss, trink, genieß einfach das Leben. Was ist daran falsch? Ist es nicht schöner, reich, erfolgreich, abgesichert und zufrieden zu sein, als arm, erfolglos, unsicher und unzufrieden? Also ich würde gern auf seinem Stuhl sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr in der Heiligung schon weiter seid. Und sagt, nein, ich auf keinen Fall. Ich bete und sage, Herr, bewahr mich vor Besitz. Bewahr mich davor, dass ich Sicherheit habe. Schenk mir diese ganze Mangel in mein Leben hinein. Also wenn jemand so betet und schon so weit ist, bitte sprecht mich danach an, um mir zu helfen, vielleicht auch ein bisschen weiterzukommen. Ja. Wo ist das Problem? Bemerkenswert ist noch das Selbstgespräch. Ich weiß nicht, führt ihr manchmal Selbstgespräche? So unter der Dusche? Oder, ja? Die Selbstgespräche sind die ehrlichsten Formen der Gespräche. Da hört einem keiner zu, da sagt man alles. Und jetzt nimmt Jesus dieses Selbstgespräch des Mannes und sagt, und da gibt er sein innerstes Preis. Nicht nur, ich will größere Scheunen bauen, was damals eigentlich sehr außergewöhnlich war. Normal hat man zusätzliche gebaut. Sondern dieser Entschluss, ich stelle mir mein Leben so vor, liebe Seele, gönn dir Ruhe, jetzt iss, jetzt trink und sei einfach zufrieden und genieße, was du hast. Und Jesus sagt, so ein Idiot. Also Luther übersetzt, der Narr, das hört sich immer noch so ein bisschen nach Hofnarr an. Jesus ist ja ganz scharf. Er sagt, es ist der größte Idiot, so ein richtiger Vollpfosten. Schlimmer geht's nicht. Und ich frage, warum? Der hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Er hat doch eigentlich die Dinge richtig gut weitergeplant, die Ernte nicht verderben zu lassen und das zu genießen, was er hat. Die Idiotie hat dort eingesetzt, wo er gemeint hat, seine hungrige Seele mit Essen und Trinken satt werden zu lassen. Er hat die Lebensmittel mit dem Leben verwechselt. Er hat gemeint, dass er das, was er braucht, in dem findet, was ihm zum Gebrauch gegeben ist. Und seine Sehnsucht in den Äußerlichkeiten stillt. Und da hilft uns vielleicht mal ein kleiner Exkurs. Es gibt im Griechischen verschiedene Worte, die mit Leben übersetzt werden. Und das eine Wort heißt Bios. Und jetzt nur so mal kurz einsteigen, da kommt das Wort Biologie her. Und es meint eigentlich das physische Leben, mein körperliches Leben. Dazu gehört, dass die Pumpe funktioniert und alles drum und dran, Gesundheit. Dazu gehört aber auch, dass einfach die materiellen und alltäglichen Aspekte des Lebens vorhanden sind. Nahrung, Kleidung, Dach über den Kopf, alles, was man so braucht. Auch die Art und Weise, wie ich lebe. Und in dem allen ist nichts über Sinn und Erfüllung ausgesagt. Dieses Wort beschreibt in keiner Weise die Qualität des Lebens. Und ich sage bewusst, viele von unseren Mühen gehen in diese Schiene. Essen, genießen, trinken, wie führe ich meinen Lebensstil, was kann ich mir leisten, was gönne ich mir. Und dieses Wort, dieses Verständnis von Leben kann keine Erfüllung beinhalten, sondern das findet sich in diesem Wort Zoe. Und es ist immer dort genannt, wo von dem göttlichen Leben die Rede ist, das ewig ist. Von dem Leben, das den Tod nicht kennt. Dieses Zoe, das ist das Leben, was Gott gibt und was über die körperliche Existenz hinausgeht. Das ist so dieses innere Leben, was Jesus gibt, als die höchste Form des Lebens, die überhaupt zu finden ist. Und zwar unabhängig von dem, wie das Bios aussieht. Unabhängig davon, wie die Lebensumstände sind. Dieses Leben, was Gott gibt, ist nicht abhängig, ob ich meine Wünsche erfülle. Und das ist, was Jesus in diesem Gleichnis im Hintergrund hat. Er sagt, wer in sein Bios, in sein körperliches Leben investiert und dabei dieses Zoe, dieses göttliche Leben vernachlässigt oder ausblendet, ist der größte Idiot, der auf dieser Weltgeschichte herumläuft. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, wie ich mit meinem Leben umgehe, ob ich es gut finde oder nicht, sondern es hat damit zu tun, in welcher Beziehung stehe ich zu Gott. Und Jesus, er kommt und sagt, die größte Ernüchterung ist am Ende. Gott wird das Leben zurückfordern. Und es ist nicht wie ein Dieb, ja, der dir die Knarre an den Kopf hält und sagt, Geld oder ich drücke, und sich dann was aneignet, was ihm nicht gehört. Sondern zurückfordern, das meint, dass Gott sagt, ich möchte das zurückhaben, was ich dir anvertraut habe, aber was nicht dein Besitz ist, sondern meins, dein Leben, deine ganze Existenz. Heute Nacht wird man deine Existenz zurückfordern, sagt er. So spricht Gott zu ihm. Und was wird dann sein? Jemand hat so schön beschrieben, der letzte Zug, in dem du fahren wirst, hat kein Gepäcknetz für die Schätze dieser Welt. Das letzte Hemd, das du tragen wirst, hat keine Taschen für den Reichtum dieser Welt. Wem wird es sein, was du hast? Du hast dein Leben gelebt und was bleibt? Und noch mehr, mit was stehst du vor Gott? Sagen, Herr, meine Erben freuen sich über die reiche Ernte. Meine Erben sind froh, dass ich so wenig verbraucht habe. Ich habe mich halt gemüht. Und Gott sagt, was ist mit dem Leben, das ich für dich bereit habe? Was ist mit dieser Bezogenheit zu mir? Was ist mit dem, was du jetzt sagst, das habe ich aus meinem Leben gemacht und es bleibt, es hat Bedeutung für die Ewigkeit? Was bleibt von deinem Leben, wenn der Abpfiff ist? Wenn du alles zurücklassen musst, was dir heute so wichtig ist? Was bleibt, wenn du nichts mitnehmen kannst, außer das Leben, das Gott in dich hineingelegt hat. Und da hebt Jesus den Einspruch und sagt, ich möchte dich bewahren vor diesem Pleitemoment deines Lebens. Und deshalb hat er noch einen Spruch, eigentlich ganz, ganz viele Sprüche, für das Leben. Und es ist ein Spruch, den er im Zusammenhang mit einer Rede hält, in dem er sagt, ich bin der gute Hirte. Und dann sagt er, ich aber bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu geben. Da spricht er von Zoe, nicht von Bios. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Und damit wird von Jesus ein Angebot gemacht. Er sagt, hör doch mal auf zu beten, Herr, hilf, dass meine Lebensumstände besser werden, mein Bios, die Verhältnisse, mir ein bisschen besser geht, ich weniger Sorgen machen muss, meine Wünsche erfüllt bekommen. Das ist doch so der Standardgrundtenor von Gebeten. Er sagt, ich habe was ganz anderes bereit für dich. Ich bin nicht so gekommen, damit du dein körperliches Leben ein bisschen besser lebst, sondern ich bin gekommen, um dir das wahre Leben zu geben, das Leben aus Gott. Wenn man die Frage stellt, ja, aber wie sieht dieses Leben denn aus? Dann können wir eine Entdeckungsreise starten. Er sagt, dieses Leben hat keine Begrenzung durch den Tod, das ist ewig. Und dieses Leben geht auf seine letzte Erfüllung erst noch zu. Und dieses Leben ist heute geprägt, dass Gott Sinn und Berufung deinem Leben zuspricht. Dass er dir ein Ja zuspricht, ein Geliebtsein zuspricht. Dass er dir einen Wert gibt, unabhängig von dem, was du leisten kannst und was nicht. Und dieses Leben ist davon geprägt, dass Dinge dort in das Leben hineingegeben werden, die vor Gott Bedeutung haben. Und diese Bedeutung entfaltet sich dort von den ersten Seiten der Bibel her, wo Gott sagt, lass uns Menschen schaffen, uns zum Ebenbild. Er sagt, lass uns Menschen schaffen, damit endlich das Paradies aufgeräumt wird. Er sagt auch nicht, lass uns Menschen schaffen, damit es nicht so einsam in der Welt ist. Er sagt, uns zum Ebenbild des Gegenüber. In dieser Beziehung zum Menschen, sagt Gott, da wird mein Anliegen erfüllt mit dem Menschsein. Und in der Beziehung zu Gott fange ich an zu verstehen, was Menschsein meint. Unabhängig der Lebensumstände. Unabhängig, ob ich das Luxushaus gewonnen hätte oder nicht. Unabhängig, ob sich meine Wünsche erfüllen, meine tiefen Sehnsüchte. Er sagt, da lernst du dieses Menschsein kennen, wie Gott es für dich gedacht hat. Und zu Nikodemus sagt Jesus, und dieses Leben beginnt mit einer Wiedergeburt, mit einer Totenauferweckung. Dass jemand, der tot ist für Gott, in der Begegnung mit dem lebendigen Gott selber lebendig für diesen Gott wird. Ganz schlicht, sich mit ihm zu verbinden und sagen, ich möchte dein Leben in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du dein göttliches Leben in mein Leben hineingibst. Erfüll mich mit deiner Herrschaft. Erfüll mich mit deiner Gegenwart. Erfüll mich mit dem Leben aus dir. Und dann zu entdecken, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin dann das Brot des Lebens. An mir darfst du satt werden. Und dann kann ich sagen, Jesus, da sind so viele Wünsche offen. Das Leben in seiner ganzen Fülle, ich würde mir es anders vorstellen. Und Jesus mir dann diese Herausforderung durchaus zumutet und sagt, vielleicht musst du dein Leben nochmal neu verstehen. Auf was es wirklich ankommt. Was wirklich zählt. Und was du in diesem Sein mit ihm hast, in seinem Sein in dir. Jesus fordert hier die Menschen sehr heraus und sagt, überdenke doch mal, was dein Leben ausmacht. Ich möchte dich vor dieser Ernüchterung bewahren, dass du am Ende sagst, ich habe viel gelebt, ich habe viel getan, ich habe viel in mein Leben hineingepackt, aber das, womit es erfüllt sein soll, was vor Gott zählt, das ist leider auf der Strecke geblieben. Vielleicht hilft es uns, wenn wir weniger Kraft und Zeit mal dafür verwenden, unser Bios zu fördern. Und vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was wir mit dem Leben durch Jesus haben. Lass uns miteinander beten. Jesus, du hast dieses Angebot in diese Welt hineingesprochen, dass du gekommen bist, damit wir dieses Leben kennenlernen, was du gibst. Und dass es uns erfüllen soll und uns einen ganz anderen Zugang zu den Dingen unseres Lebens geben soll und etwas in uns schafft, was für dich bedeutsam ist, was für die Ewigkeit bedeutsam ist und was uns im Heute ausfüllt. Du kennst uns und unser Leben, auch unsere Lebensentwürfe. Du weißt die Schwerpunkte unseres Lebens, die wir setzen, was uns so wichtig ist und worum wir uns so sehr mühen. Und wenn durch unsere Lebensentwürfe das in den Hintergrund gedrückt wird, was dir wichtig ist fürs Leben, Herr, dann bring du uns an der Stelle zurecht, greif korrigierend ein und gib uns neue Perspektiven. Und lass uns diesen Geschmack des Lebens entdecken, der durch dich kommt, durch dein Dasein und durch das, was wir mit dir haben. Danke, dass du uns dieses Brot des Lebens bist, an dem wir satt werden dürfen. Jesus, lass uns mit dieser Erwartung vor dir sein, dass du dich uns schenkst und dass das uns erreicht und erfüllt. Wir beten für die Menschen, die von Lebenshunger getrieben sind. Herr, dass du ihnen Menschen in den Weg gibst, die etwas von dir weitergeben können. Wir beten für Menschen, die um ihre Existenz ringen, dass du ihnen nah bist. Wir beten für unsere ganze so bewegte Welt. Du hast sie in der Hand. Herr, sei du gegenwärtig, sei den leidenden Menschen nahe, den Menschen in Not. Erbarm dich über sie und sei du mit uns, als der Herr, der uns sein Leben gibt. Amen.